Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, mir gegenüber sitzt Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
Ich bin immer fit.
Sehr schön. Wir haben heute ein Thema, ein spannendes Thema, ein Digitalthema. Digital und Immobilie ist ja immer da, wo wir zu Hause sind, wo ich mich immer freue, wenn wir uns solche Themen angucken. Nämlich habe ich eine Schlagzeile gelesen, dass man ab 100 Euro Immobilieneigentümer werden kann. Und da bin ich natürlich direkt prompt neugierig geworden. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los und erklären euch mal, wer das verspricht. Let's go! So, Peter, ab 100 Euro kann ich mir jetzt eine Immobilie kaufen. Kannst du es glauben?
Na, da unterscheiden wir uns beide ja. Also bei mir ist schon Folgendes passiert. Ich bin ja auch dann auf so Social-Media-Kanälen und im Internet unterwegs und dann kriege ich natürlich auch entsprechende Werbung eingespielt. Und ich bin schon auf die ersten Millionäre getroffen, die mit digitalen Immobilien reich geworden sind und ihr Know-how jetzt in Booklets und ähnlichen Masterclasses weiterreichen.
Oh, ich dachte gerade, du machst sowas. Manchmal ist man ja auf Webseiten, wo dann so Einblender kommen mit 48 Millionäre in deiner Gegend warten auf dich.
Also ich war dann doch ein bisschen verwundert. Ich möchte das Konzept jetzt nicht schlecht reden vom Start, aber wir wissen ja, das ganze Thema Digital-Token, wir werden über die Punkte reden, ist neu. Soweit ich weiß, sind die ersten Anbieter seit Ende letzten Jahres in Deutschland unterwegs. Mhm. Und in dem momentanen Immobilienmarkt mit 100 Euro Raten zum Millionär geworden zu sein in der kurzen Zeit, da habe ich schon noch ein paar Fragen.
Ja, also genau, du hast es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Für 100 Euro gehört einem natürlich nicht die ganze Immobilie. Es geht auch nicht um den Teilverkauf und Co., das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, sondern es gibt jetzt eben erste Anbieter, unterschiedliche Anbieter, es gibt so leichte Differenzen dazwischen, die quasi die Immobilie richtig zerstückeln.
Digital zerstückeln.
Das ist eine wichtige Ergänzung, digital zerstückeln. Wir haben uns da einen Anbieter angeschaut, die eben... Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Korrigiere mich, Peter, falls ich was falsch sage. Die Immobilie ist die Immobilie. Das Grundbuch bleibt so, wie es ist. Also es werden nicht 400 Leute im Grundbuch stehen oder auch mal gerne 3000 Anteile, die man an so einem Objekt hat, sondern es wird quasi und auch da wieder auf Basis von Blockchain und Ähnliches diese Immobilie quasi digital zerteilt in quasi Wertpapiere. Und ich kann mir diese einzelnen Wertpapiere, diese Transaktionen sind dann Blockchain geschützt, quasi kaufen. Eins, mehrere, hunderte ist mir.
Genau, du hast praktisch zwei Ebenen. Eine Gesellschaft kauft eine Immobilie, ist im Grundbuch.
Und bleibt im Grundbuch.
Bleibt da auch. Die Finanzierung über eine entsprechende Bank braucht man zunächst ja nicht, wenn man am Kapitalmarkt die anderen Kollegen einsammelt, die ja beispielsweise mit Blockchain Geld einzahlen. Mhm. Und dann gibt es eben die zweite Ebene, dieses Grundbuch und diese Gesellschaft wird dann in Anteile zerlegt, 100 Euro große, so wie du es gesagt hast. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu Blockchain und Token erzählen. Und dann im Prinzip in diese digitalen Bezahleinheiten zerlegt. Und damit man den Zugang zu diesen digitalen Bezahleinheiten hat, findet das ganze Einzahlen von Geld aber auch nochmal über ein Konto mit IBAN-Nummer statt. Mhm. Aber vielleicht erklären wir erstmal ein bisschen das Thema Blockchain und Token.
Ja, da bin ich natürlich genau die Richtige.
Und du investiert doch in sowas.
Ja, ich bin einer von den Idioten, der Glück hat. Und nicht gute Ergebnisse gemacht hat, wenn man es wusste. Nee, aber das können wir von Laien kriegen wir's hin. Also bei der Blockchain geht es ja im Endeffekt darum, dass man für Transparenz sorgen wollte. Das heißt, man wollte, dass jede Transaktion transparent für alle nachvollziehbar einsehbar ist. Das heißt, man nimmt alle personenbezogenen Daten quasi raus aus so einem System, aber jedes Wallet, jede Transaktion, jeder Anbieter, jeder Käufer hat einen Unique Identifier. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Bitcoin kaufen möchte, jeder weiß, was Bitcoin ist wahrscheinlich inzwischen, kann ich das tun, Und diese Transaktionen werden quasi dezentral in der Blockchain verschlüsselt aufbewahrt, sodass man nicht sowas hat wie einen digitalen Tresor, wo, wenn der mal kaputt geht, alle diese Verzeichnisse und Co. weg sind, sondern es wird eben verteilt auf Hunderte und Tausende und Hunderttausende unterschiedliche Geräte. Liegt diese Blockchain, ist komplett anonymisiert, aber eindeutig nachvollziehbar. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dir meinen Wallet Identifier geben würde und du dich damit auskennst, könntest du, seit ich dieses Wallet habe, ganz genau nachvollziehen, wann ich was von wem zu welchem Preis gekauft, verkauft oder sonst irgendwas habe. Das heißt, der Plan ist maximale Transparenz, ohne dass man an der Stelle irgendwie Persönlichkeitsrechte gefährdet oder das an der Stelle irgendwie gefährlich macht.
Ich sag's mal mit meinen Worten, was ich auch noch verstanden habe. Man kann damit eine Zentralstelle ausschalten, die dieses Ganze organisiert, managt, dafür Geld nimmt, heißt aktuell Bank.
Mhm.
Und es ist praktisch ein Protokoll, wo eine Historie von deinen Einkäufen verzeichnet ist. Und dieses ist auf verschiedensten Rechnern. Und da man vielleicht seinen Rechner manipulieren kann, aber die vielen anderen, die im Netz verteilt sind, eben nicht, gibt es immer eine relativ eindeutige, bisher hat man gesagt, nicht knackbare Zuordnung von Geschäften. Man wird sehen, ob das doch tatsächlich unknackbar bleibt.
Mhm.
Aber der wesentliche Punkt ist, die zentralen Instanzen gehen weg, könnte bei Entwicklungsländern interessant sein, wo es Bankstrukturen in der Form noch gar nicht gibt und wäre hier aber schon ein Punkt, eine Gefährdung für das, was traditionell das Geschäft von unseren auch Sparkassen, Volksbanken und sonstigen Geschäftsbanken ist.
Mhm.
So. Also eine Gesellschaft kauft jetzt mit Geld und mit einem Grundbuch so eine Immobilie, die steht da rum und unterscheidet sich physisch jetzt nicht mit dem, was vorher war.
Mhm.
Und jetzt gibt es das Geschäftsmodell dieser Blockchain-Token-Zerteilung. Und jetzt gibt es einfach Unternehmen, die sagen, das Ganze digital zu verwalten, zu managen, zu verteilen, zu organisieren, kann man online sehr viel einfacher wie jetzt mit großem Bankgebäude und vielen Mitarbeitern und dadurch kann man das günstiger machen. Und der Vorteil, wenn du bei dem Ding mitspielst, ist jetzt nicht nur, dass du Immobilienanteile, wir reden gleich nochmal drüber, ab 100 Euro erreichen kannst, sondern dass dieser ganze Verwaltungskram einfacher, schneller und günstiger geht.
Genau. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, was ein Token ist. Also ein Token ist etwas, was für etwas steht. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber Token ist gerade vor allem in dieser Welt wird sehr, sehr, sehr viel benutzt. Also auf Deutsch ist die Übersetzung nicht besonders sinnvoll, weil es heißt so Zeichen oder etwas Ähnliches. Aber ein Token ist quasi immer etwas, was für etwas steht, was mir zugeteilt wurde. So ungefähr könnte man sagen. Das können Zugangsrechte sein zu Schnittstellen, zu Programmen. Also es gibt Access Tokens, es gibt Utility Tokens. Es gibt aber auch Tokens, die quasi, ich sag mal, währungsähnlich oder eigentumsähnlich funktionieren. Dann ist da aber meist nicht nur eine barwertähnliche Zahl drauf, sodass man sagt, hier ist ein Token, der ist 500 Euro wert, sondern quasi auch noch weitere Informationen, die diesem Token zugrunde liegen. In sowas wäre es zum Beispiel, dir gehört x Anteil an Immobilie Y, dann und dann gekauft, und dein Token hat einen Wert von oder einen Anteil von, der heute gewährt ist. Also das ist quasi diese Tokenisierung, ist quasi, wenn man etwas nimmt, was ein Realwert ist und den quasi in diese digitale Welt umwandelt, mit weiteren Informationen versieht. Und was meist auch passiert ist, ist, dass man eine gewisse Aufteilung, eine Aufsplittung dieses Realwerts hat, der in der Realität nicht funktioniert, der aber in dieser digitalen Welt, dadurch, dass man ihn quasi aus der Realwelt rausgenommen hat, kann man ihn splitten in unterschiedliche Token.
Ich glaube, wir brauchen Innovationen im Immobilienmarkt und das wäre natürlich toll, wenn wir Kapital beschaffen könnten, aber das ist sicherlich ein großes Problem. Du tust dir jetzt schon schwer, einen Token zu erklären.
Es ist auch schwer zu erklären, weil alles inzwischen ein Token genannt wird. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen.
Ich will es nicht noch komplizierter machen und von den nicht fungiblen Tokens reden.
Ja, das lassen wir. Die sind ja nicht mehr so im Trend.
Das lassen wir mal. Aber ich glaube, dass die Erklärbarkeit schon ein großes Problem ist.
Ja, also ich denke, zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. In Deutschland ist dieses ganze Verwaltungsthema rund um das Eigentum einer Immobilie, und damit meine ich den verpflichtenden Notarbesuch, das Grundbuch, das nicht digitalisiert ist und all solche Sachen, sehr sperrig und kann quasi die reale Umsetzung einer solchen Miteigentümerschaft macht's eigentlich unmöglich. Das heißt, solche Ansätze, dass man quasi sagt, wir finden einen Weg um diesen sperrigen Prozess drumherum, indem wir es quasi einfach auslagern und sagen, wir nehmen den Prozess auf ein Spielfeld, in dem wir flexibler sind, was aber trotzdem als sicher versprochen wird. Das Thema Blockchain und so ist trotzdem noch recht neu, aber wo eben trotzdem davon ausgegangen wird, dass es sicher ist und dass man eben den Anlegern an der Stelle auch eine gewisse Sicherheit versprechen kann, halte ich an der Stelle erstmal für smart. Und für einen guten Ansatz, etwas, was anders nicht lösbar wäre, sonst müsste man auf die Bürokratie warten.
Genau.
Das und dauert, finde ich erstmal gut.
Finde ich auch zunächst mal einen ganz fairen Ansatz und wirklich auch interessant und innovativ. Du hast eben gesagt, das ist das Spielfeld und draußen braucht man irgendwie Schnittstellen vom Spielfeld in die richtige Welt. Die werden schon mal schwierig sein. Ein Punkt haben wir angesprochen, das ist dieses Thema Akzeptanz. Und ich kann es kaum erklären, was ein Token ist. Zweiter wichtiger Punkt, habe ich gelernt, es gibt keine Notargebühren in Tokens und nicht die Möglichkeit, es im Grundbuch zu verankern.
Ja, es wird sicher auch auf kurz oder lang mal eine Frage beim Finanzamt sein, wie man mit solchen Dingen umgeht, weil Krypto ist ja auch lange nebenher gelaufen und aktuell noch, ich glaube, ab einem Jahr halten steuerfrei. Ich bin mir sicher, dass sich das auch ändern wird. Also aktuell haben die alle noch so ein bisschen so eine Sondersituation, weil die Gesetzeslage einfach so schnell nicht nachkommt.
Also ich halt mal fest, Token, die Idee ist, so Anteile werden handelbar. Mhm. Grundbuchanteile momentan eigentlich eher nicht. Der zweite Punkt ist, man kann das ohne zentrale Stellen machen.
Ja.
Und ein dritter Punkt.
Die Dokumentation. Also die Dokumentation, die Protokollierung ist dezentral, aber der Anbieter ist schon eine sehr zentrale Stelle, weil er die Plattform fürs Handeln in dem Fall zur Verfügung stellt.
Ja, mir ging es jetzt eigentlich um das Geldmanagement.
Ja, okay.
Das ist an der Stelle nicht zentral über eine Bank. Die würde man da an der Stelle ausklammern können. Und nichtsdestotrotz brauchst du irgendwann mal auch die Schnittstelle, den Zugang zu deinem Spielfeld. Und das ist ein Konto mit einer IBAN-Nummer, ganz, ganz klassisch.
Ja.
Das ist mal, glaube ich, so die Stadtidee. Und jetzt hat man also digitale Anteile. Mhm. Und die Idee, die in den digitalen Immobilien mit den digitalen Anteilen ist, heißt, du kannst an den Mieteinnahmen partizipieren, an der Wertsteigerung, wie bei einem Wertpapier. Es ist eigentlich nicht kündbar. Es gibt auch keine Laufzeit.
Bei den meisten, ja.
Und damit wäre es natürlich schon interessant zu sagen, okay, diese ganzen digitalen Prozesse sind kostengünstig, ermöglichen das Skalieren, das Downsizen, das Kleinmachen auf ein Invest. Und die Plattform, die es gibt, macht es ab 100 Euro.
Ja.
Und ist so, glaube ich, schon mal ein ganz interessanter Ansatz.
Ja, also falls wir jetzt bis dahin noch nicht transparent genug waren, Sie haben im Endeffekt die Idee dessen, was Unternehmen mit Aktien und Aktiengesellschaften gemacht haben, vom Gedanken her aus Anlegerperspektive auf die Immobilie übersetzt. Das heißt, ich kann jetzt, anstatt eben um Miteigentümer bei einer Immobilie zu werden, erstmal einen Haufen Geld bekommen zu müssen, weil ich kann nicht mit 100 Euro kommen und sagen, Peter, ich hätte gern einen Backstein von deinem Haus und wir gehen jetzt zum Notar. Das wird so nicht funktionieren. Und haben da quasi möglich gemacht, dass ich auch als Kleinanleger an der Stelle Zugang habe und jetzt eigentlich in Echtzeit tokenisierte Anteile traden kann von diesen Objekten. Wie das funktioniert, wäre vielleicht auch noch wichtig. Also man kann auf der Plattform, wir werden zum Schluss auch sagen, wer es ist, wir wollen nur keine Dauerwerbesendung an der Stelle machen. Man kann auf der Plattform eben die aktuellen Projekte einsehen. Die sind aktuell, muss man sagen, auch noch überschaubar in der Anzahl. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Und sieht dann eben, wie viel verfügbare Anteile es zu diesem Objekt gibt, wie viele Anteile es gesamt gibt und was der Wert eines Anteils an der Stelle ist. Wenn dieses Projekt sich bereits im Handel befindet, sieht man sogar quasi Preisentwicklungskurven der Anteile. Nach meinem Verständnis kommen die so zusammen, dass, also ich schätze, da ist sicher auch irgendwie eine nachfragegebundene Thematik dabei, aber ich kann meine Anteile auch sehr flexibel wieder verkaufen. Das heißt, wenn ich für 90 Euro drei Anteile an so einem Projekt gekauft habe, das sind 270 Euro Ankaufspreis, sage ich dann ein bisschen später, hey, ich würde die eigentlich wieder loswerden. Weiß ich nicht, vielleicht für 100 Euro pro Anteil wäre okay für mich. Dann stelle ich die quasi auf den Markt, sage, ich hätte gern 100 Euro und dann schaut man, ob sich dafür jemand findet. Genau, die haben also sowas
wie einen Sekundärmarktplatz.
Genau. Und dann hat man quasi eigentlich einen Investor-zu-Investor-Handel dort auch noch. Ich habe aber nicht nur dieses potenzielle Mehrwertversprechen an der Stelle, sondern ich kriege auch sowas wie eine Mini-Dividende. Oder eine Dividende eigentlich.
Von den Netto-Mieteinnahmen.
Ja, ich glaube Mieterlöse sagen sie sogar. Netto-Miet.
Aber bevor wir uns mal anschauen, was Netto ist, gehen wir mal an den Einkauf.
Ja.
Ich glaube, die Idee haben wir jetzt beschrieben. Immobilien kosten viel Geld. Die können durch digitale Vereinfachungen jetzt zerlegt werden. Sie suchen viele Kleinanleger und die kann man bedienen, wenn die Prozesse eben nicht mehr über Menschen laufen, sondern über Maschinen. Und dann wäre es möglich, beispielsweise Mieteinnahmen und solche Dinge besser zu verteilen.
Mhm.
So. Es müssen diese Objekte gekauft werden. Die sollten natürlich renditestark sein, weil da wird sich auch bei der digitalen Immobilie nichts ändern. Wenn die Immobilie kein Geld verdient und ich verteile kein Geld, bleibt immer noch kein Geld übrig.
Mhm.
Aber Sie sagen, Sie haben einen bestimmten Kriterienkatalog, Sie haben bestimmte Renditeanforderungen, Sie sagen, es darf kein Sanierungsstau in einem Objekt sein. Und es ist aber nochmal ganz deutlich, du kaufst eigentlich nicht direkt die Immobilie, sondern es ist eine Gesellschaft, die der Eigentümer und im Grundbuch eingetragen ist.
Ja.
Und jetzt hast du ja schon vorweggenommen, neue Idee. Ich glaube, neben dem Thema Erklärbarkeit ist das Thema auch Beschaffung von Immobilien. Das ist ja momentan für alle ein Problem,
ja,
wirtschaftliche Immobilien zu beschaffen. Das scheinen die an der Stelle auf jeden Fall auch zu haben. Und
wenn du keinen Sanierungsstau haben willst. Also bezahlbar, gute Rendite, kein Sanierungsstau.
Ja. Ja. Also wir bearbeiten das Thema jetzt, glaube ich, auf jeden Fall eine dreistellige Folgenreihe lang. Und ich kann immer nur sagen, ich habe noch nie meine Traumimmobilie gefunden in den letzten 30 Jahren. Die gibt's einfach nicht.
Ja.
Und da ist, glaube ich, so ein bisschen Einkaufsromantik, das muss man dann mal nochmal getrennt betrachten. Aber es gibt also einen Einkaufsprozess. Wir sehen momentan noch nicht die große Fülle an Objekten. Man müsste dann nochmal schauen, sind das Bestandsobjekte, sind das Neubauobjekte? Wenn die da mal da sind, müsste man, glaube ich, als nächstes mal drüber sprechen, welche Kosten entstehen denn beim Kaufen und beim Verwalten. Und soweit ich das recherchieren konnte, nehmen die Kaufkosten von 1,5%.
Mhm.
Und das wäre schon wahnsinnig wenig.
Also quasi, das wäre das Pendant zu den traditionellen Kaufnebenkosten.
Die man so mit 10-12% rechnet, also was man an Grundbuch, Notar, Gerichtskosten und Makler etc. sieht. Die sind also nicht nur ein Finanzierungsmodell, sondern sie sind eigentlich auch an der Stelle eine Vermittlungsplattform.
Ja.
Und die Kaufkosten zunächst mal als Hausnummer, muss man nochmal sicherlich auch näher reingucken, 1,5% sehen interessant aus.
Ja.
Nächster Punkt, neben, wenn wir bei der Transaktion und bei den Kosten sind, muss man mal schauen, was passiert denn so an Gebühren zum Betrieb dieses Systems. Mhm. Und ich weiß nicht, was du recherchiert hast, soweit ich das rauskriege, gibt es in jedem Fall nochmal dazu einen Hausverwalter,
ja,
der ein Hausverwalterentgelt nimmt. Momentan liegen die so im Schnitt bei 20 bis 30 Euro pro Wohneinheit oder in etwa bei 3% der Bruttomieteinnahmen. Mhm. Da habe ich nichts Detaillierteres gefunden, da scheinen die ähnlich zu liegen.
Ja.
Und neben den Hausverwaltungskosten, die ja weg sind, und den Betriebskosten, die man nicht umlegen kann, gibt es natürlich das Thema Rücklagen für die Hausgemeinschaft, um Sanierungen, Reparaturen etc. zu machen. Da, glaube ich, gibt es keine Unterschiede zu einem klassischen Modell, Immobilien zu besitzen oder Eigentümer zu sein. Und zu diesen Kosten kommen aber, soweit ich das recherchiert habe, noch zwei Blöcke dazu. Das eine ist die Management-Fee, von dem der die Gesellschaft betreut. Ja. Und wenn ich es richtig gelesen habe, nehmen die 5% von den Mieteinnahmen erlösen.
Mhm.
5%.
Mhm.
Und es gibt nochmal eine, sie nennen das, glaube ich, Liquiditätsreserve, einen Topf, der gebildet wird, sowas als Notfonds, wenn Mieten ausfallen und ähnliche Dinge.
Ja.
Also wenn man sich dann die Betriebskosten anschaut, glaube ich, da kommt schon einiges zusammen. Denn wenn man jetzt von daraus auf die in Anführungszeichen Ausschüttungen, deine dividendenähnlichen Erlöse sieht, muss das natürlich alles mal runtergerechnet werden.
Ja.
Und da, glaube ich, ist der nächste Knackpunkt. Da muss man mal wirklich schauen, was dann tatsächlich übrig bleibt. Ich habe auf dem Portal gesehen, so 3-4% schreiben die da rein.
Hm. Ja, also das habe ich jetzt auch gesehen. Ich habe mir bei den Beispielkalkulationen ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. Bin ich ehrlich, weil einige Dinge, ich meine, es ist Werbung, es ist Marketing, aber ich finde jetzt, also dieses Thema 1,5% Kaufnebenkosten und kein echter Kauf stattfindet, Kauf einer Immobilie stattfindet, finde ich den Vergleich mit den traditionellen Kaufnebenkosten etwas unsauber. Also zu sagen, es fällt keine Grunderwerbsteuer an. Also Sie haben hier ja so 5 durchgestrichene Elemente. Vielleicht eine Information, der Anbieter kommt ursprünglich aus Österreich, falls einige Dinge also nicht ganz mit Deutschland übereinstimmen. Wundert euch nicht. Haben wir hier durchgestrichene Grunderwerbsteuer 3,5%, Grundbucheintragung 1,1%, Maklergebühr 3,6%, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin 1,5% und nochmal der Notar, die Notarin mit 0,2%. Ja, aber keines dieser Dinge findet statt in der Transaktion vom Anbieter zu mir.
Richtig. Also was du an der Stelle sagst, Ausrufezeichen Doppelpunkt, ist man überhaupt Eigentümer, wenn man nicht im Grundbuch eingetragen ist? Und das ist man ja faktisch nicht.
Richtig. Also durch mich selbst findet kein Erwerb einer Immobilie statt. Und damit finde ich an der Stelle den Vergleich mit den traditionellen Kaufnebenkosten nicht sauber. Um es mal so neutral wie möglich sagen zu können, weil ich bin schlicht und ergreifend nicht Miteigentümerin. Und das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, wie streng Österreich da ist. Ich weiß, dass Deutschland ziemlich streng ist, was das Thema angeht, weil es gibt einfach auch klare Pflichten, was man dann halt als Immobilieneigentümer und Eigentümerin hat. Und ich fand eine Sache, eine Beispielrechnung auf der Seite ist mir aufgefallen, wo ich ein bisschen schmunzeln muss. Es gibt übrigens einen Artikel von, ich glaube, es ist einer der Gründer oder es ist der jetzt Geschäftsführer. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich habe es gelesen, wo es natürlich darum ging, wie hat sich denn euer Geschäft entwickelt? Und er sagt, ja, durch den Zinswandel ist natürlich jetzt unser Ist nicht ganz an der Prognose dran, wo wir es vor der Zinswende hatten. Was hundertprozentig nachvollziehbar ist. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik an dem Unternehmen. Das ist sehr, sehr vielen anderen Unternehmen genauso gegangen. Und da musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil auf der Website gibt es einen Bereich bei so funktioniert's, also für Anleger, so funktioniert's. Und die Headline ist dein Investment nach 5 Jahren. Und dann steht, in diesem Beispiel zeigen wir, was passiert wäre, wenn wir, Unternehmensname, schon in 2017 gegründet hätten.
Naja.
Und du vor 5 Jahren 5.000 Euro in Immobilien investiert hättest. Da ist jetzt eine Fußnote und da steht, vergangene Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und können je nach Marktsituation auch negativ ausfallen. Lesen wir aber mal weiter, Fußnote registriert. Für unser Beispiel gehen wir davon aus, dass dein Investment pro Jahr 3% an laufender Rendite generiert. Das ist also diese Netto-Mietüberschuss-Dingsbums.
Genau.
Und die jährliche Wertentwicklung 7% betragen hätte. Wir nehmen an, dass du zufrieden mit Anbieter gewesen wärst und am Jahresende immer den Gewinn in neue Immobilienanteile reinvestiert hättest. Wo ich schon sage...
Also wir haben ja preislich einen ziemlichen Bruch mit dem Ukraine-Krieg in 22. Deswegen sind die letzten 5 Jahre zurück natürlich ein Fragezeichen. Ja, und ob man den Wertzuwachs monetarisieren kann, wenn man nicht veräußert,
ja,
das ist ja auch noch eine Frage.
Ja, ja, genau.
Also du hast ja faktisch an liquiden Mitteln die Nettomiete, wenn die Kosten weg sind.
Ja.
Das waren deine rund 3%.
Ja.
Und die 7% Wertsteigerung, die hast du ja virtuell auf dem Papier.
Genau.
Die kannst du ja auch nicht weiter investieren, es sei denn, du würdest dein Papier verkaufen, die Gewinne realisieren.
Ja.
Und jetzt bin ich beim nächsten Thema und da redet leider das Finanzamt ja auch noch ein Stück mit. Die hast du ja nicht komplett.
Das wäre jetzt, also nach meinem Auffassen, ich bin weder Steuerberater noch Jurist, wäre das klassischer Fall für Kapitalertragssteuer, oder?
Also ich glaube, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Steuern beschäftigt. Da sind wir jetzt beim nächsten großen Überschriftsthema angelangt. Und da sehen die das so wie eigentlich direktes Eigentum. Das heißt, deine Mieteinnahmen, die musst du nicht in der Gesellschaft, sondern auf deiner privaten Seite versteuern wie Miet- und Pachteinnahmen.
Ja.
Und der Rest ist wirklich das Thema Einkommensgewerbesteuer. Das ist ganz normal steuerlich wie Eigentum auch. Und deswegen sind die 7% natürlich, man könnte jetzt nicht sagen, die Hälfte davon geht drauf, kommt auf den persönlichen Steuersatz an, aber mit Sicherheit normal steuerlich zu betrachten.
Ja.
Und dann machst du die, und die Brille ist wie bei Eigentum.
Ja.
Also den Bruch, den wir im Immobilienmarkt hatten, hätten die auch mitgenommen. Also es ist nicht momentan die Situation, wo in 3 Monaten Millionäre entstehen, die mit kleinem Geld am Markt im Prinzip reich werden, weil sie die bösen Banken ausgetrickst haben und jetzt weniger weiche Kosten in die Immobilien gebracht haben.
Ja, also an der Stelle, Immobilieninvests haben ja immer ein großes Risiko. Das ist für mich ist jetzt erstmal, das sind kleine Summen, ich kann mit kleinen Summen anfangen, ich kann gucken, ob das was für mich ist, kann dann die Beträge erhöhen. Deswegen, was ich an der Situation jetzt einfach mal mag oder an dem System mag, ist, dass die Einstiegshürde recht gering ist. Das heißt, ich kann da 2 so Anteile kaufen, die kosten 90 Euro und kann gucken, was passiert. Wenn es nicht funktioniert, ist nichts Schlimmes. Ist nichts
genau,
Schlimmes
und wenn der Immobilienmarkt sich nach unten bewegt, ist das jetzt nicht ein Kriterium, dass das Unternehmen schlecht ist. Das hat halt was mit dem Markt zu tun.
Richtig, richtig. Und die Mieteinnahmen bleiben ja. Also nur weil sich irgendwie der virtuelle Wert der Immobilie nach unten bewegt, bleibt ja mein Cashflow erstmal erhalten. Weil sofern dieses Objekt vermietet ist und die sind eigentlich alle vermietet, die da ins Portfolio reinkommen. Das ist also erstmal vollkommen in Ordnung, da habe ich gar nichts dran zu maulen. Für mich greift aber einer der Gründe, der ja viele Leute generell vom Immobilieneigentum abhält. Und das ist natürlich das Risiko der plötzlichen sehr hohen Kosten. Das heißt, etwas ist passiert, etwas muss repariert werden. Und dann ist die Frage, wo kommt dieses Geld her?
Lass uns mal, bevor wir über Betriebskosten reden, noch mal einen Schlusssatz dazu sagen. Du hast ja eben den Vergleich zu Aktien oder Wertpapieren auch noch mal direkt gezogen. Warum überhaupt dann in Immobilien? wenn diese ganzen Unsicherheiten, Miete kommt nicht und so weiter, Ausfälle, Reparaturen, Marktschwankungen da sind. Was sicherlich ein Argument ist, ist, wenn du diese Immobilie direkt begreifen könntest, wenn die in deiner Nachbarschaft wäre, wenn es dieses, ich sag mal, Heimatvorteil für diese Immobilie gäbe. Das führen die auch explizit an. Aber ansonsten ist das Thema ein Wertpapier. Punkt.
Ja, sehe ich auch so.
So, und jetzt bist du, wir sollten später nochmal was, können wir gleich auch noch machen, zum Thema Beleihbarkeit. Das ist ja auch für viele ein wichtiger Punkt.
Mhm.
Also für mich war das in Immobilien immer ein sehr wichtiger Aspekt. Ich habe jetzt auch so meine Tiefen mitgenommen.
Mhm.
Und für mich war eine Immobilie neben Wertsteigerung und neben Einnahmen vor allen Dingen immer auch ein großes Stück Beleihungsreserve. Und ich musste in den letzten 30 Jahren schon mal dahin langen.
Ja,
das passiert jedem Unternehmer.
Ja.
Und bei der Beleihbarkeit muss man natürlich sagen, das ist natürlich kritisch, wenn du im Grundbuch nicht eingetragen bist.
Ja. Dann ist es so beleihbar, wie dein Aktiendepot auch wäre. Und vielleicht sogar weniger, weil beim Depot besteht die Chance, dass es bei deiner Hausbank liegt und die da schon lange Einsicht haben. Also
bist du bei 10% oder sowas.
Ja. Und das hier
ist, wenn der Banker nicht versteht, was Token ist, sagt er.
Wollte ich jetzt gerade sagen, das hier ist jetzt noch neu im Markt. Das heißt, da kommt wahrscheinlich nochmal ein Risikoaufschlag, nur weil sie es nicht verstehen. Also nicht, weil es irgendwie arg unsicher ist oder unsicherer als andere Dinge, sondern einfach, weil ihnen das Verständnis fehlt. Also Beleihbarkeit verhältnismäßig schlecht im Vergleich zu realem.
Ich habe aber einen interessanten Satz gefunden. Die Originalplattform kommt ja aus Österreich.
Ja.
Ich habe ja auch österreichische Freunde.
Ja.
Weißt du, wie die Fachtitulierung des Immobilienmaklers in Österreich ist?
Ist es wirklich eine Fachtitulierung oder sagst du gleich was wir piepen müssen?
Nee.
Weil
die Makler in Österreich heißen staatlich konzessionierte Immobilientreuhänder.
Staatlich konzessionierte Immobilientreuhänder?
Staatlich konzessionierte Immobilientreuhänder.
Okay.
Da ist schon, die Österreicher haben ja gerne einen Titel. Also
ich wollte gerade sagen, klingt sexy.
Ein mächtiger
Titel. Als ob es eine Uniform dazu gibt.
Wahrscheinlich war es früher so.
Eine Paradeuniform, ja.
Wahrscheinlich war das so bei den staatlich konzessionierten Immobilientreuhändern. Und in Österreich gibt es angeblich ein uraltes Gesetz, wo man so Teileigentum ins Grundbuch bringen kann. Und da gibt es auch einen schönen Namen. Die heißen nämlich Teilschuldverschreibungskuratorengesetz aus 1800. Schieß mich tot.
Ja.
Also die arbeiten da dran. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man auch rausstreichen muss, ist, akzeptieren Banken das, wenn sie dieses ganze Konstrukt nicht verstehen?
Ja. Eine Ergänzung vielleicht, die wir ein bisschen rausgelassen haben, neben Immobilien, werden da jetzt auch energieerzeugende
Einnahmen?
Ja, also du kannst im Endeffekt in eine PV-Anlage investieren, so wie du in diese Immobilie investiert hast, was ich spannend finde, weil du natürlich nochmal eine andere Cashflow-Perspektive dort auch nochmal hast. Das finde ich gut mit der Zeit gegangen. Das ist auch recht neu, die Entwicklung bei dem Anbieter. Halte ich erstmal für sinnvoll, wie sich das mit dem ganzen Thema Strom, Energie und so weiter entwickelt, ist natürlich sowieso nochmal eine Frage. Was ich jetzt nochmal spannend finde, ich finde manche dieser, also wie findest du denn den, ich sag mal neudeutsch, Product Market Fit? Glaubst du, es gibt aktuell eine Zielgruppe und einen Bedarf?
Also als erstes glaube ich mal, dass der Einstiegszeitpunkt in den Markt nicht gut ist. Also in einer Hochzinsphase, wo wirklich am Markt viele Verwerfungen sind.
Gut, der Einstiegszeitpunkt war ein bisschen früher, aber ja,
die Wende kam schnell. Aus heutiger Sicht, wenn wir wirklich sagen, wir sind jetzt im Frühjahr 2024, ist das mit Sicherheit nicht Rückenwind, was die da kriegen.
Ja.
Wir suchen alle nach Lösungen, was Bauen, Immobilien und Wohnen billiger macht. Und da finde ich die Ansatzidee schon interessant. Und das ist ja eigentlich eine Kombination aus einer Finanzierung, aus einer Vermittlung und aus einer Verwaltung.
Aber welchen Bedarf erfüllt das?
Na, sag du mir mal deine Antwort.
Also, ich gehe mal davon aus, dass ich die Zielgruppe wäre. Weil du hast sonst andere, also ich sag mal, du hast ja eigentlich zwei Gruppen. Entweder die angehenden Käufer, Käuferinnen, das ist ungefähr meine Altersgruppe, oder die Eigentümer, Eigentümerinnen, das wäre eher deine Altersgruppe. Bei deiner Altersgruppe scheitert's, schätze ich mal, an der Fremde und Neuheit des Angebots, die sich da also, sehr, sehr schwer
tun. Ich verstehe es nicht.
Ja. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, also da sind vielleicht für euch einfach als Kontext, da sind irgendwas zwischen 2 und 4% Renditeversprechen in diesen Kalkulationen drin. Und da sind Aufwertungen hier und da mit einkalkuliert. Also das heißt, cashmäßig kommt da nicht viel rum. Und ich habe ja jetzt eigentlich als junger Mensch, der vielleicht auch ein bisschen gespart hat, habe ich eigentlich zwei Optionen. Entweder ich lege mein Geld in Aktien, ETFs und ähnliches an. Habe ich, und dort habe ich bessere Renditen als das. Aktuell.
Da kann man jetzt auch Perspektiven. Also und
perspektivisch sind die konservativen mittleren Szenarien höher als das, 7, was mir da angeboten ja. wird. Wo ich erstmal sage, ja, und dann habe ich das andere, wo ich sage, wenn ich Eigentum will, will ich Eigentum. Und nicht etwas, was aussieht wie Eigentum. Aber mir vor allem im Bereich dieser, du hast es ja vorhin gesagt, der Beleihungswert und so, diese gewisse Risikosicherheit und Notfallsicherung, die mir eine eigene Immobilie einfach gibt. Nämlich, dass ich einen Gegenwert habe, wenn es mal hart auf hart kommt, mit dem ich handeln kann, den ich auf Englisch sagt man leveragen kann, mit dem ich hebeln kann. Bleibt bei meiner Beleihung. Genau, den ich beleihen kann, dann will ich halt auch all das haben, was mir eine Immobilie mitbringt und nicht ein 2,5-tausendstel einer Immobilie, die 500 Kilometer entfernt ist. Und deswegen tue ich mir da gerade noch ein bisschen schwer, für mich die Frage des Warums zu beantworten. Weil wenn ich Wertpapiere nehme, warum dann nicht einfach Wertpapiere nehmen?
Also ich habe ja vorhin ein bisschen einen Ansatz gemacht. Also ich bin komplett bei dir.
Ja.
Und für mich wäre es aus diesem Grund, ich habe in meinem Leben oft genug die Beleihungsreserve Immobilie benötigt. Dieser Aspekt kommt mir viel zu selten vor bei diesen ganzen Renditebetrachtungen.
Ja.
Und deswegen wäre für mich jetzt die eigene Immobilie, wenn es möglich ist, die Vorzugsvariante. Aber die sagen natürlich, sie möchten gerade natürlich vor der Haustür auch Immobilien schaffen, die man angreifen kann, die real da sind, also als reale Werte. Insofern muss man das ein bisschen relativieren. Aber sie schaffen es ja momentan nicht bei 7, 8 Objekten. Ja,
ja, aber da auch einfach mal, also wir sind überhaupt nicht da, hier irgendjemanden zu bashen. Aber einfach mal kurz auf den Realmarkt bezogen. Dazu müsste ich in echt teuren Märkten einkaufen gehen. In echt teuren Märkten, wo wir von realen, aktuellen Renditen, wenn du dort überhaupt einen Erlös machen willst, also dass jemand an dich verkauft, dann musst du dich mit 2-3% Rendite zufrieden geben. Und die Mieten in Deutschland sind sowieso immer ein bisschen in Angriff, politisch. Ich halte den Plan für unrealistisch, dass du auch nur einen 50 Kilometer Umkreis um eine Person ziehen kannst und sagen, wir haben ein Objekt hier. Und das wären nicht viele. Also, weißt du, was ich meine? Es ist.
Und in absehbarer Zeit ohnehin. Also.
Genau. Also, der Markt ist ungünstig. Das ist jetzt an der Stelle nicht Kritik am Anbieter. Dafür können die nichts. Aber der Markt ist dafür, in so viele Menschen so nah oder an so viele Menschen so nah ranzukommen, halte ich die aktuelle Marktsituation einfach schwierig. So.
Punkt. Lass uns noch drei Fragen einfach mal ansprechen, die ich glaube, die unsere Zuhörer haben. Jeder, der Eigentum, Teileigentum schon mal erworben hat, kennt dieses Thema Eigentümerversammlung. Für mich ein großer Horror. Muss man hingehen, 10 Leute, 20 Meinungen, alles schwierig. Das lösen sie intelligent. Ich hoffe, dass du mir jetzt nicht gleich sagst, aber es ist ja gar keine Eigentümerversammlung. Das machen sie nämlich in einem Art Forum. Also sie machen das weder live noch vor Ort noch online. sondern sagen, alle Punkte, die wir diskutieren, zum Beispiel, wir kommen dann auf Renovierungen und Reparaturen, stellen wir in einem Forum auf, treffen dort unsere Entscheidung und weiter geht's.
Mhm.
Finde ich also auch eine sehr angenehme Variante von dem Thema Eigentümerversammlung.
Aber ist schon sehr digital. Also einfach, um nochmal über die Zielgruppe gesprochen zu haben. Ja.
Sicher nicht. Und jetzt bist du bei den Reparaturkosten einfach mal auch als Beispiel. Unterscheiden sich digitale Immobilien überhaupt nicht von analogen. Hm. Sie sind ja letztlich analog. Das heißt, du hast im Vorgespräch gesagt, Wasserschaden kann auch beim Neubau mal vorkommen. Hm. Was hast du? Vielleicht Versicherungsfall, muss der Hausverwalter erlösen. Kannst du einen Haken dran machen, wenn es soweit ist. Zumindest, wenn du den vollen Wert erstattet kriegst und nicht nur einen Zeitwert. Also es spielt sicherlich auch eine Rolle, wie alt die Immobilien sind. Der zweite Punkt ist, es werden ja Rücklagen gebildet für Reparaturen. Wenn die Hausverwaltung das ordentlich macht, dann ist das schon mal eine ganz gute Komponente. Aber es gibt auch Hausverwaltungen, die machen das nicht ordentlich.
Mhm.
Also das ist die zweite Variante. Die dritte, wir haben ja vorhin gesprochen davon, dass die diese Liquiditätsreserven, also sowas als Notfallgroschen, noch zusätzlich aufbauen. Mhm. Das wäre auch noch eine Variante. Bloß die kannst du ja wahrscheinlich nicht einsetzen, weil die gehört ja den eigenen Leuten.
Ja.
Also wenn du einen Schaden hast in der Fassade, der 10 Eigentümer betrifft, als Beispiel, bei 100 wird es noch spannender, dann wirst du nicht an die einzelnen Liquiditätsreserven eines Einzelnen gehen können. Das heißt, diese Liquiditätsreserven sind eigentlich nur dazu da, wenn in der einen betroffenen Einheit was passiert. Was ist denn das? Eine Wohnung ist es ja nicht. Nee. Es ist ja ein Token.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht mal real verteilt. Also es ist jetzt nicht so, dass man weiß, die Hausecke, dritter Backstein von links, 2 nach oben gehört dir, sondern
so, und
mitgehangen, mitgefangen.
Wenn das alles nicht geht, muss das Haus ja weiter betrieben werden.
Ja.
Dann muss ein Kredit aufgenommen werden, um die Reparatur durchzuführen. Ich nehme an, dass in den Verträgen entsprechende Vorsorge getroffen ist. Da darfst du dann auch teilnehmen. Und wenn dann, und das ist jetzt da, wo wir am Anfang standen, ein Netto-Mieterlös ausgeschüttet wird, muss man dann wirklich mal schauen, wo man nach 5 Jahren wirklich steht. Also ich finde alles in allem, ich finde es einen interessanten Ansatz, wirklich auch zu überlegen, was kann man denn tatsächlich tun in diesem Immobiliengeschäft, um Kosten zu reduzieren, Aufwand zu vereinfachen, Verwaltung zu verbessern. Ich finde momentan aber noch einige Fragezeichen. Und ich glaube vor allen Dingen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, momentan da was auf den Markt zu bringen, weil du hast vollkommen auf den Punkt gebracht, es ist zuletzt ein Wertpapier. Und wenn die mehr Rendite versprechen, ist es fraglich, ob sie genug Eigentümer finden, weil dieses Argument, es ist vor Ort und es ist ein reales Eigentum, eigentlich nicht da ist.
Ja, was wir noch gar nicht besprochen haben, da machen wir jetzt aber auch kein großes Fass auf, Immobilieneigentümer sein hat Steuervorteile.
Nach 10 Jahren im Verkauf steuerfrei?
Nicht nur das, auch das Absetzen von Dingen, Abschreibungen, all die Dinge kann nur der reale Eigentümer auf der eigenen Steuererklärung stehen haben. Das wäre jetzt mal noch so ein bisschen, ich habe nichts, vielleicht wird das verrechnet mit den Nettoerlösen.
Könnte ja eigentlich die Gesellschaft machen und dann mit weniger Kosten dann auch den Ertrag erhöhen. Aber die Frage ist natürlich sicherlich berechtigt, da müsste man auch nochmal die Grauzonen beleuchten.
Ja, also es sind so ein paar Dinge, wo ich ganz ehrlich und ganz aufrichtig, falls irgendjemand aus dem Team des Anbieters, jetzt zum Schluss können wir es ja auch sagen, wir haben gesprochen über Brickwise, also Brick wie der Backstein und Wise wie ISE. Könnt ihr auch mal gucken.
Punkt.at.
Genau, Punkt.at aktuell noch, falls irgendjemand davon zuhört. Also ich ziehe absolut den Hut vor der Idee.
Finde ich auch großartig.
Ich find's großartig, wenn man kreative neue Wege geht. Ich wäre sehr gespannt. Also sowas hat ja fast Potenzial, wie so ein neues Jahrhundert der Genossenschaften zu werden. Also wie so eine Durchdigitalisierung des Genossenschaftsgedanken, was ich sehr spannend fände. Ich glaube auch, die Application dessen im Neubaumarkt wäre mal spannend. Da hat man natürlich die Finanzierungslücke, ne, bis dann irgendwann mal Erträge fließen und so. Aber ich meine, Grundbausteine sind gelegt. Probleme gibt es in der Immobilienbranche genug und Geld braucht gerade jeder. Das heißt, ich glaube, wenn man da die eine oder andere Brücke noch schlägt, sind da durchaus spannende Facetten schon mal drin für die Anwendung eines solchen Systems. So wie es jetzt gerade ist, glaube ich, dass es ein bisschen Schwierigkeiten haben wird, das Wachstum hinzulegen, was man vielleicht im Szenario 2017 oder 2018 gehabt hätte. Maybe. Aber ich glaube, die Basis, die gelegt wurde, die Idee, die dahinter ist, und das ist ja auch ein sehr kleines Team, also die haben irgendwie 25 Leute, habe ich gesehen, ist ein sehr, sehr kleines Team, hat, glaube ich, definitiv Potenzial. Das einmal vorab gesagt, nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, als Anleger, so wie es jetzt gerade ist, in der aktuellen Marktsituation, ist die Wahrheit, dass es attraktive Konkurrenzprodukte gibt, die bekannter sind, die bewährter sind. Und wir sind in Deutschland, das ist kulturell nicht das risikofreudigste Land, was Anlagen und Sparen angeht. Dementsprechend glaube ich, da ist gerade durchaus schwierig, ich sag mal, genug Wumms in die Idee reinzukriegen, genau, dass
also es
sich
auch durchsetzt. Ich denke, auch heute ist es ein Nischenprodukt und vielleicht interessant für jemand, der zufällig genau da wohnt, wo es jetzt ein Immobilienangebot gibt. Aber das ist halt von statistisch sehr vielen Zufällen abhängig.
Aber ich muss sagen, also jetzt haben wir ja durchanalysiert, diesen Gedanken, dass ich es besser finde, wenn ich das Objekt sehen und anfassen kann, den verstehe ich nicht ganz. Also.
Du, das ist psychologisch.
Meinst du es einmal psychologisch?
Ja, das ist, glaube ich, tief verwurzelt. Also kannst du dir ja mal, wenn du mir nicht mehr zufrieden mit mir bist, einen Psychologen einladen. Aber ich glaube, das ist so eine ganz, ganz tiefe Sache. Backsteine anfassen, ich kann vorbeifahren, auch wenn es mir jetzt nicht komplett gehört. Es ist doch ein Stück meins.
Ich wäre auch mal gespannt, so, also wenn ich jetzt in diesem einen Rechenbeispiel hätten wir 2017 investiert, da waren 100 Anteile, also da waren 5.000 Euro gekauft. Das sind mit dem Preis der meisten Anteile, die sie da haben, 50 Stück ungefähr. Und einige der Projekte haben halt, was weiß ich, 2.000, 3.000 Anteile. Das heißt, mir gehört ja schon ein bisschen was davon. Das heißt, rein theoretisch könnte ich mich in den Garten setzen und meine Picknickdecke ist genauso groß wie die Fläche dieses Grundstücks.
Also das ist natürlich auch nur eine Frage, kann man da drin wohnen und kann man sich mit der Picknickdecke in den Garten setzen? Antwort, komplett was Getrenntes.
Naja, also erstmal, du kannst sehr viel, solange dich keiner davon abhält. Das ist, glaube ich, eine wichtige Info. Aber du hast an der Stelle erstmal an dem Objekt selbst gar nichts zu suchen. Also wenn du da einfach mal reinläufst und man will dich da nicht haben, ist das Hausfriedensbruch, ist egal, ob dir ein digitaler Anteil gehört. Also deswegen meine ich, vielleicht wäre es auch ein bisschen kontraproduktiv, wenn die Leute nah dran wohnen. Nicht, dass man dann da steht und sagt, Entschuldigung, also das könntet ihr hier mit dem Müll auch mal ein bisschen besser machen. Passt mal ein bisschen besser auf meinen Invest auf hier.
Du, ich habe ja ganz viele Bauprojekte betreut und es gab immer eine Regel, haltet die Bauherren draußen.
Ja.
Haltet sie draußen.
Ja.
Und ich betone mal, also die meisten meiner Immobilien gehören mir auch nicht alleine im Regelfall. Das sind aber alles meine.
Also dieses, nicht meine.
Dieses Thema ist psychologisch verankert. Also ich finde das wirklich einen interessanten Ansatz. Und wenn da draußen jetzt mal bitte das Thema digitale Immobilie kommt.
Ja.
Es gibt ein paar Marketingaktionen, man stößt jetzt öfters mal drauf. Haben wir, glaube ich, zumindest einen Beitrag, damit man es einordnen kann.
Ja.
Es ist eigentlich nicht die Immobilie, die digital ist. Also es ist nicht in irgendeinem Chatroom zum Download oder sonst wie. Und ich glaube, es ist eine Idee, die ehrenhaft ist, die man verfolgen muss. Man muss aber jetzt mal schauen, was draus passiert. Also aufgeschlossen sein, gucken und aber natürlich auch ein bisschen vorsichtig. Also die Millionäre, die angeblich jetzt schon entstanden sind und die
übrigens unabhängig von dem Anbieter.
Also total was getrennt ist. Das war jetzt bitte nicht in Verbindung zu bringen.
Gut,
da sollte man schon noch ein bisschen kritisch sein.
Ja. ein letztes Thema. Ich hab so ein bisschen ein Ding, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass wir uns zufrieden geben, damit jetzt vielleicht ein Bruchstück eines Einfamilienhauses zu besitzen. Also weißt du, was ich meine? So, als ob es klingt so ein bisschen wie aufgeben. So, als ob man einfach sagt, okay, dieser Traum, dass ich quasi richtig echtes Eigentum habe, dass es mein Haus ist, da jetzt so ein bisschen kapituliert und es gibt so ein bisschen den Hundeknochen fürs quasi kleine Volk, wo man sagt, aber du kannst trotzdem Immobilieneigentümer im Geist
so
sein.
So wie ein kleiner Goldbarren an der Kette oder so.
Ja, 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 genau. Wie man so einen Mini-Goldbarren oder sowas kauft, so quasi so Eigentümer spielen. Und das ist so, weiß ich nicht so ganz, wie ich's finde.
Aber das finde ich natürlich jetzt auch wichtig, weil es ist ja für deine Generation gemacht.
Ja.
Und insofern muss man, glaube ich, da drauf gucken, wie wird das gemacht, das Token und das ganze Thema digital und Blockchain und Krypto für die alten Herrschaften wie mich nochmal ein bisschen schwieriger sind. Aber wenn das jetzt schon aus deiner Sicht so wahrgenommen wird, ist das natürlich auch ein wichtiger Hinweis.
Ich finde halt, wir haben einen gewissen Missstand im Markt, was den Weg zum Eigentum angeht. Mir wäre es lieber, dass wir den Missstand beheben auf dem Weg zum echten Eigentum, als dass wir quasi Management-Tools einfügen, mit denen wir besser damit klarkommen, dass dieser Missstand jetzt Teil unseres Lebens ist. Das ist so ein bisschen, das bezieht sich aber auf ganz viele andere Dinge, auch wo ich dann irgendwie sage, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ist so ein bisschen, keine Ahnung, wenn unsere Luft jetzt verpestet wäre und wir alle kriegen günstige Angebote für Gasmasken, anstatt dass man vielleicht daran arbeitet, dass die Luft wieder sauber ist. So ein bisschen das Gefühl habe ich an der Stelle. Aber wir machen da kein großes Fass mehr auch. Wie gesagt, kommen jetzt auch nach Deutschland, wurde zumindest angekündigt. Ich habe jetzt aber noch keine konkreten Pläne gesehen. Guckt es euch mal an. Wie gesagt, den Anbieter, den wir jetzt besprochen haben, war Brickwise, gestartet in Österreich, deswegen mit einer AT-URL aktuell noch unterwegs. Schaut es euch mal an. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr, glaube ich, die meisten Dinge im Netz von anderen aufbearbeitet schon oder auch auf der eigenen Website. So.
Schau mal auf die Uhr, Nina.
Schau mal auf die
schon
Uhr.
Schon so
Peter,
spät.
Peter hat schon wieder viel zu lang geredet. Also ich habe es nicht leicht. Oh. Ich habe es nicht leicht hier mit dir. Ja, oh. Aber wisst ihr ja. Also wenn man als Frau da irgendwie mit alten weißen Männern in einem Raum sitzt, die hören nicht auf zu reden.
So. Mach mal okay. Das Mikrofon zu.
Ich wollte gerade sagen, bevor sie zu einer Rauferei kommen, machen wir hier mal kurz den Abschluss. So. Das war's mit der aktuellen Folge. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Korrekturen, Erfahrungen oder ähnliches habt, vielleicht seid ihr ja, wir haben Hörer und Hörer in Österreich, vielleicht seid ihr ja schon quasi Investoren über die Plattform oder eine ähnliche, lasst es uns gerne wissen. Am besten erreicht ihr uns auf Instagram, dort findet ihr auch immer Begleitmaterialien zur aktuellen Folge. Dort sind wir lagebericht-podcast. Uns gibt's aber natürlich auch auf LinkedIn, also sowohl den Peter als auch mich persönlich, als auch Lagebericht, den Immobilienpodcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Das hilft uns extrem weiter, dass auch weitere Hörerinnen und Hörer uns finden. Peter, das letzte Wort gehört dir.
Und an einer guten Zukunft für Immobilien mit uns arbeiten.
Yes, sir!